SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler. 72.499. So viele neue Bücher sind letztes Jahr in Deutschland erschienen. Dieses Jahr werden es ähnlich viele. Ab morgen geht's auf der Frankfurter Buchmesse wieder um zigtausende davon. Autoren lesen, Kritiker empfehlen, was wir auf keinen Fall verpassen dürfen. Oder dürfen wir doch und lesen stattdessen lieber nochmal Krieg und Frieden von Leo Tolstoi, so wie mit 16 in langen Nächten. Oder Erich Kästners Fabian, der so trotzig melancholisch über seine Zeit nachdachte. Oder den letzten Ian McEwan gleich nochmal. Welche Bücher lesen Sie immer wieder oder lesen Sie gerade eins zum dritten Mal? Und was erleben Sie beim Wiederlesen? Begegnet Ihnen ein ganz neues Buch oder Ihr altes Ich? Rufen Sie an und erzählen Sie es uns. 07221 2000. Oder Sie schreiben eine Mail an tandem@swr.de. Aus Berlin zugeschaltet ist unser Studiogast Klaus Cordon, vielfach preisgekrönter Autor von historischen Romanen und Biografien, vor allem für Jugendliche, und auch ein überzeugter immer wieder Leser. Guten Abend, Herr Cordon.
Schönen guten Abend.
Welches Buch liegt zurzeit auf Ihrem Nachttisch? Weiß da, welche liegen?
Das passt sehr gut zu Ihrer Anmoderation, denn ich lese wieder mal von Arthur Köstler Sonnenfinsternis. Das ist ein Buch, habe ich vor 20 Jahren schon mal gelesen, aber inzwischen hat man das Originalmanuskript gefunden und das ist ursprünglicher als das, was er selbst mal aus dem Englischen zurückübersetzt hatte. Und ich lese es wieder und es fesselt mich wieder nach über 20 Jahren, genauso wie damals.
Wie das damals war dann und was sich wiederholt und was neu ist, beim lebenslangen Wiederlesen, darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem, Hörer live mit Klaus Cordon. Ich will Sie noch mal ganz kurz vorstellen, Herr Cordon. Sie haben sich in Ihren Büchern besonders mit der deutschen Geschichte der letzten 100 Jahre befasst. Ein Teil davon war auch Ihre sehr bewegte eigene Lebensgeschichte. Sie sind gerade 75 geworden, in Berlin geboren, aufgewachsen in der DDR, Anfang der 70er Jahre Fluchtversuch, dann Haft, freigekauft, im Westen das Schreiben begonnen und seither dutzende Romane. Die Trilogie der Wendepunkte gehört zu den bekanntesten. Für Ihre Kästner-Biografie bekamen Sie den Jugendliteraturpreis, ebenso wie für das autobiografische Krokodil im Nacken, das habe ich gerade angefangen, und vor 2 Jahren den Sonderpreis für Ihr Gesamtwerk. Vor dem Schreiben kam aber bei Ihnen auch natürlich das Lesen. Ne? Was war denn so ein prägendes Buch Ihrer Kindheit und Jugend?
Naja, da gibt es nur eins, das ich erwähnen muss. Ich habe natürlich viel gelesen. Aber der Huckleberry Finn von Mark Twain, das war schon die Erweckung, sage ich mal. Der Tom Sawyer ist ja auch ein gutes Buch, sage ich immer. Aber der Huckleberry Finn ist Weltliteratur. Aber natürlich habe ich auch alles andere gelesen, den größten Schund und die tollsten Werke. Ich weiß noch, ich war vielleicht 12 Jahre alt, da habe ich im Westen nichts Neues von Remarque gelesen. Und eine Woche später von Boros, Tarzan und der goldene Löwe. Also ich habe alles verschlungen, was ich bekommen konnte. Es hat mir nicht geschadet.
Bei Erich Kästner führte das wiederholte Lesen dann sogar dazu, dass Sie die erwähnte Biografie über ihn geschrieben haben. Warum war der Ihnen so wichtig und nah?
Naja, erstmal habe ich natürlich Kästner auch geliebt. Nicht? Also ich habe als Kind natürlich den Emil gelesen, Slottchen und so weiter. Mein Lieblingsbuch von Kästner ist übrigens der 35. Mai. Das ist für mich das beste Kinderbuch eigentlich, aber es ist nicht das erfolgreichste. Aber später dann habe ich die Gedichte mir sehr gemocht, habe selber Gedichte gemacht im Stil von Kästner und den Fabian natürlich ganz klar. Aber ich habe nicht deshalb darüber geschrieben, sondern weil mein Verleger zu mir kam und damals, das war Ende der 90er Jahre, zu mir sagte, es gibt keine vernünftige Biografie über Erich Kästner. Und wenn ein Autor sowas hört, dann hört er natürlich die Glocke läuten und sagt, also ich schreibe keine Biografie, ich schreibe nicht über andere Autoren. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und die Zeiten, der Kästner gelebt hat, von 1899 bis 1974, das ist ja fast das vergangene Jahrhundert gewesen. Mhm. Und ich hatte über die Zeit schon geschrieben, in meinen Büchern über die Wendepunkte hier zwischen 1918 und 1945 und dachte, das jetzt nochmal, diese Zeit zu ergründen, auf den Spuren von Kästner, das müsste reizvoll sein. Vor allem, weil er sich ja zu allem auch geäußert hat, was meist nicht so bekannt geworden ist, sind meistens kleinere Texte, aber er hat sich zu allem geäußert, bis hin zur Wiederaufrüstung nach dem Krieg. Das hatte mich dann gereizt, doch darüber zu schreiben.
Krieg und Frieden habe ich vorhin auch nicht zufällig erwähnt. Das haben Sie wie oft gelesen?
Ja, Krieg und Frieden habe ich bestimmt in meinem Leben 4-mal, 5-mal vielleicht sogar gelesen. Ich habe es auch, wie Sie haben ja vorhin gesagt, als 16-Jähriger gelesen und dann bestimmt mit 26 nochmal und immer wieder gelesen. Es ist wirklich das Buch der Bücher für mich. Also Tolstoi allgemein ist für mich ein Wahnsinnsautor, den ich unwahrscheinlich schätze und verehre. Es gibt natürlich noch viele andere, ich will die jetzt nicht alle erwähnen, aber Tolstoi, der thront so ein bisschen drüber.
Wenn Sie ein Buch wieder aufgreifen, ist es dann ein bestimmtes Buch, das Sie ruft? Oder stehen Sie vor dem Regal und denken, was könnte ich denn mal wieder?
Eigentlich sind es immer so Erlebnisse, die einen dann darauf bringen, dass man das Buch wieder mal in die Hand nehmen will. Also es ist nicht so, dass ich da durchgehe und gucke, welches kommt wieder mal dran. Denn ich lese natürlich auch neuere Bücher, das ist ganz klar. Aber manchmal habe ich einfach Lust, etwas wiederzulesen, das viele Jahre her ist, als ich es das erste Mal oder das zweite Mal gelesen habe. Und dann nehme ich es nochmal und stelle dann immer wieder fest, dass es doch ein neues Leseerlebnis ist. Wenn man nach vielen Jahren ein wirklich berührendes Buch, ein Buch, das einem sehr, sehr viel bedeutet hat, wenn man das wieder in die Hand nimmt, dann liest man es wirklich wieder neu. Andererseits gibt es auch manche Szenen, da freut man sich drauf, dass das wiederkommt. Also gerade bei Krieg und Frieden gibt es ja die Szene, wo der Fürst André da abends am Fenster steht und über ihm in dem Fenster sind die beiden jungen Mädchen und schwärmen in diese Mondnacht hinaus. Und André steht da unter ihnen und lauscht diesen beiden Mädchen. Und das kann ich lesen, so oft ich will. Ich sehe immer die gleiche Szenerie vor mir.
Waren Sie immer schon ein Mehrfachleser? Oder ist Ihre Erfahrung, dass einen das in jungen Jahren, dass einen da eher das Neue interessiert und erst später man zurückgreift?
Das kommt später eigentlich erst. Also in der Jugend hat man so viel, was man lesen möchte, dass man gar nicht auf die Idee kommt, was nochmal zu lesen. Man hat es ja schon gelesen, man kennt es ja schon, denkt man sich. Aber später, wenn man dann älter geworden ist und hat einmal so die Erfahrung gemacht, dass man ein Buch, das man vor vielen Jahren gelesen hat, nochmal ganz neu lesen kann, dann ist das auch so ein Aha-Erlebnis. Und dann denkt man bei manch einem Buch, ah, das müsstest du auch noch mal lesen. Und es gibt ja auch viele Bücher, die wirklich also so geschrieben sind von großen Meistern, dass man sie mit einem Lesen gar nicht erfassen kann.
Da können wir auch noch drauf kommen, ob man Bücher vielleicht manchmal mehrfach lesen muss. Ein Grund, eins noch mal zu lesen, obwohl man es doch schon kennt, ist natürlich auch, dass man den allergrößten Teil des Inhalts eh vergessen hat. Wie normal oder wie ärgerlich ist das?
Das ist eigentlich gar nicht so ärgerlich. Eigentlich freue ich mich, wenn ich dann sage, ach ja, das hast du schon ganz vergessen gehabt. Und dann ist noch, wie gesagt, nochmal lese und dann dieses Wiedererkennen dann erlebt. Ich meine, man weiß ja dann doch, dass man schon mal gelesen hat, diese Stelle und so, aber man liest es nochmal und sagt, die hattest du ganz vergessen. Und das freut einen ja, weil man möchte sie eigentlich nicht vergessen, wenn sie wirklich gut ist.
07221 2000 ist unsere Nummer hier, SWR 2 Tandem Hörer live. Wir reden heute übers Wiederlesen von Büchern und die Frau Hünemann aus Winnweiler in Rheinland-Pfalz hat uns angerufen. Guten Abend, Frau Hünemann.
Guten Abend, Herr Lechler.
Was ist Ihr Wiederleseerlebnis, von dem Sie erzählen möchten?
Also, mit einem Wort, die Bibel heißt ja auch nur das Buch der Bücher. In der Bibel sind viele, viele Bücher. Natürlich habe ich das auch von Berufswegen studiert und immer wieder studiert, aber man kann das immer wieder lesen und je nach Lebensalter entpuppt oder schließt sich der Sinn anders, erschließt sich der Sinn ganz anders. Und Shakespeare ist mein Leib- und Magenautor, auch wenn man sagt, ach, der hat die Bücher, die Dramen ja gar nicht selber geschrieben, das wurde ja von den Schauspielern vorgetragen und von Mitschreibern mitgeschrieben. Ich finde auch, der Shakespeare hat also die vor allem die Tragödien so geschrieben, dass man eigentlich etwas fürs Leben mitnehmen kann.
Was würden Sie denn sagen, was den so unverwüstlich macht? Ist das die Sprache?
Komplexe Charaktere geschaffen, nicht einfache, so also simple Characters, nur der eine ist gut, der andere ist böse, sondern eben in dem Hamlet zum Beispiel oder in dem König Claudius, da stecken so viele Charaktereigenschaften drin, die ich heute bei den Pfälzern wiederfinde.
zu der Bibel würde mich noch interessieren, nehmen Sie die dann alle paar Jahre raus und lesen Sie von vorn bis hinten oder liegt die immer griffbereit?
Nein, ganz anders. Ich habe also mit 42 Jahren nochmal alles verkauft, einschließlich mein neues Auto und habe Theologie studiert, nachdem ich in der Jugend Geschichte und Englisch studiert habe. Und habe dann auch angefangen zu sammeln. Und zwar hier aus der Pfalz Gesangbücher, weil mein Freund, mein langjähriger Pfarrer war und gesagt hat, die Verkündigung und die geht in den Gesangbüchern weiter. Die Bibel ist abgeschlossen, aber in den Gesangbüchern geht's weiter. Ja, und dann bin ich natürlich auch in den Chor gegangen und das Singende gesprochene Wort und das singende Wort trägt mit zum Verständnis bei. Und ich habe viele Bibelausgaben. Und in jedem Zimmer meines kleinen Häuschens ist eine aufgeschlagen. Und je nachdem, wenn ich vorbeikomme, und dann lese ich immer mal im Neuen Testament, mal im Alten Testament. Und ganz unterschiedliche Ausgaben. Also reformatorische und hier in der Pfalz natürlich Zwingli-Übersetzungen und ja, und befasse mich so für mich ganz alleine, weil ich jetzt Zeit habe, weil ich pensioniert habe und Ruhe. Und die nehme ich mir dafür, um das eben, aber ich nehme auch moderne Literatur. Ich kaufe wie wahnsinnig ganz die neuesten, zum Beispiel habe ich heute in Frankfurt von der Messe der Archipel.
Die den Buchpreis gekriegt hat gestern, ja.
Der war gar nicht mehr vorrätig und also ich höre SWR 2. Vielen Dank für Ihre Sendungen, Kultur und so.
Und ich danke Ihnen, danke für Ihren Anruf auch. Die Bibel nehmen wir als Wiederlesetipp jetzt mit. Schönen Abend noch, Frau Hünemann. Ist das für Sie auch ein Wiederlesebuch, Herr Kordon, die Bibel?
Nein, leider nicht. Also ich habe natürlich auch mal in meiner Jugend in der Bibel gelesen und so weiter. Aber ich weiß auch, dass es das Buch der Bücher ist. Aber ich lese es nicht so oft.
Tandem Hörer Live, welche Bücher haben Sie wiederholt begleitet? Was überleben Sie bei den Wiederbegegnungen? Entdecken Sie dann Neues im Buch oder begegnen Sie Ihrem früheren Ich oder einer Lebensphase wieder? 07221 2000 ist die Nummer von SWR 2 Tandem. Und unser Gast ist der Schriftsteller Klaus Kordon, selbst ein erklärter Wiederleser. Ich muss immer gerade noch an diese Bibelgeschichte denken, Herr Kordon, weil ja, weiß ich, im 17. Jahrhundert, da hatten die Leute tatsächlich nur die Bibel zu Hause. Und auch 100 Jahre später noch hatte man halt ein paar Dutzend, die waren auch teuer. Und das mehrmalige Lesen war die Regel, nicht die Ausnahme. Würden Sie sagen, die hatten es auch irgendwie besser damals?
Nee, besser bestimmt nicht. Also ich meine, dass man damals natürlich da auch viel mit der Bibel anfangen konnte, rausholen konnte aus diesem einen Buch, das man dann immer wieder gelesen hat, das ist ja ganz klar. Aber ich möchte schon sagen, dass die Vielfalt, die dann später aufkam, dass das schon eine Bereicherung war.
Der Schweizer Schriftsteller Rolf Dobelli sagt, nach 10 Minuten Lektüre entscheidet er, ob er ein Buch fertig liest oder wegliest oder weglegt. Und wenn er es liest, dann grundsätzlich 2-mal hintereinander. Wie finden Sie den Gedanken?
Den finde ich gar nicht schlecht. Also mir geht's ähnlich. Also ich merke immer, wenn ich ein Buch anfange, ob es mich packt oder nicht. Ich kriege manchmal Bücher auch geschenkt und dann mit Begeisternden, mit Lobeshymnen und so. Und ich fange an zu lesen und ich weiß nicht, ob 10 Minuten sind. Ich bin vielleicht ein bisschen großzügiger. Es wären vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber dann blätter ich durch und wenn ich merke, das packt mich nicht, das ist nicht mein Buch. Ja, dann muss ich sagen, ehrlich, dann ist mir die Zeit zu schade, weil ich habe ja so viele Bücher, die ich lesen möchte und die alle nur darauf warten und die mich vielleicht mehr interessieren und dann lasse ich es sein, weil man kann sowieso nicht alles lesen.
Ein Buch hat nicht nur eine Handlung, wir haben schon gesagt, man vergisst die zu einem großen Teil, sondern man verliebt sich in Figuren oder die begleiten einen, es sind einzelne Szenen, es kann die Sprache sein. Was ist für Sie denn so das Vertraute, in was steigt man wieder ein, wenn man so ein Buch wieder aufschlägt?
Naja, also es ist vor allen Dingen so die Stimmung, die mich dann anspricht. Also es gibt ja manchmal, es gibt ja Autoren wie Hans Fallada zum Beispiel, den ich auch sehr schätze, der aber, muss ich ehrlich sagen, eben ja manchmal hätte einen guten Lektor gebrauchen können, weil er hat ja seine Bücher immer in 6 Wochen runtergehauen. Er war ja drogenabhängig und alkoholabhängig. Wenn er geschrieben hat, brauchte er nichts von beiden. Dann hat er in 6 Wochen Bücher geschrieben von 500-600 Seiten. Das ist ein Wahnsinn für mich. Aber er hat sie nie wieder durchgelesen. Und manchmal möchte ich so ein bisschen lektorieren, wenn ich dann das Buch von ihm lese. Aber er packt mich immer wieder, weil die Stimmung, die er verbreitet, so gut rüberkommt. Also wenn der beschreibt, wie eine Briefträgerin damals in den 40er Jahren oder 30er Jahren so die Treppe hochgeht, ja, dann sehe ich das vor mir, dann sehe ich das alte Mietshaus vor mir, dann sehe ich die Frau, die schon ein bisschen müde ist vom Treppenlaufen und die Türen, wo sie dann die Briefe in die Schlitze steckt. Also das muss man können und das konnte der fantastisch.
Wir haben, oder Sie haben vorher schon gesagt, dass sich manches erst erschließt beim wiederholten Lesen eines Buches. Goethe hat über die Wahlverwandtschaften gesagt, darin stecke mehr, als irgendjemand bei einmaligem Lesen aufzunehmen imstande wäre. Das heißt, es gibt Bücher, die sind vielleicht sogar vorgesehen für mehrmaliges Lesen.
Ja, es gibt Bücher, da reicht es wirklich nicht einmal zu lesen. Also mir fällt hier ein von Leon Feuchtwanger, die Josephus-Trilogie, der jüdische Krieg, der Tag wird kommen und die Söhne. Das ist ein Bücher, da sind so viele Sachen drin, die heute noch so gültig sind, dass man beim ersten Lesen wirklich nicht alles kapiert. Das kann man gar nicht. Und ich finde es auch ganz gut so, weil es gibt ja viele Bücher, die liest man einmal und dann hat man sie gelesen. Dann weiß man auch, brauchst du nicht nochmal lesen. Es gibt manche, wo man wirklich mit den Büchern ringt, sage ich mal. Und da reicht eine Runde nicht. Da braucht man 2 oder 3 Runden.
Ich weiß ja nicht, wie häufig man das als Schriftsteller überhaupt mitbekommt, aber ist das für Sie sozusagen der Ritterschlag, wenn man ein Buch geschrieben hat, dass die Leute mehrmals lesen?
Also da kann ich Ihnen eine Geschichte erzählen von einem meiner Kinderbücher. Da bekomme ich ja viel Post und es gibt ein Buch von mir, Brüder wie Freunde, da erzähle ich, wie ich selbst als Kind erlebt habe, wie mein großer Bruder mit 14 Jahren bei einem Sportunfall stirbt. Und da habe ich viel Post von Kindern bekommen, die das Buch gelesen haben. Und ein Mädchen hat mir mal geschrieben, sie hat das Buch jetzt schon 11 Mal gelesen. Und jedes Mal hofft sie, dass es diesmal gut ausgeht.
Oh Gott, das ist ja rührend.
es ist wirklich, also sie weiß, es kann nicht gut ausgehen, aber sie wünscht sich so. Und das ist natürlich kein Ritterschlag in dem Sinn, aber ich weiß, wenn ein Kind so ein Buch so oft liest, dann bedeutet es ihr dieses Buch ja etwas. Und das ist natürlich sehr schön. Und ich bekomme oft Post auch von Lesern, die mir geschrieben haben, dass sie das ein oder andere Buch öfter gelesen haben. Und das ist dann schon ein sehr schönes Gefühl, der Gedanke, dass da jemand mit diesem Buch richtig lebt.
Wenn man ein Buch dann, sagen wir, nach längerer Pause, nach 10 Jahren wieder liest, ist ja auch die Welt nicht mehr die gleiche. Manchmal hat sich eins dann vielleicht überholt. Oder es sagt einem etwas Neues über die Welt, in der man jetzt lebt. Kennen Sie das?
Ja, das hat man sehr oft, nicht? Weil es gibt manchmal Sachen, die zu einer bestimmten Zeit im Gespräch sind. Und vorher hat man nicht so sehr darüber gesprochen. Jetzt stellt man fest beim Lesen, ach ja, guck mal, das hat er ja auch damals schon geschrieben. Und dann findet man das schon berührend, dass einer das so vor vielen Jahren geschrieben hat, was jetzt wieder gerade ganz aktuell ist. Also das ist ja das Schöne am Lesen, dass man immer wieder Erlebnisse haben kann, von denen man vorher nichts ahnt.
Man selbst als Leser oder Leserin ist auch älter und anders geworden. Dann sind Sie von alten Lieblingsbüchern auch schon enttäuscht worden?
Ja.
Weil
Sie
ein Thema inzwischen anders sehen? Oder
Ja, auch so. Also es gibt ja den berühmten Spruch, was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Ich habe festgestellt, also das stimmt nicht. Dieser Satz, der stimmt nicht, weil es ist viel schwarz auf weiß gedruckt worden, was eigentlich hätte nicht gedruckt werden müssen. Dass man aber zu einer bestimmten Zeit sehr gerne gelesen hat, liest man es nach Jahren wieder, sagt man, ist ja eigentlich flach. Ist ja eigentlich, was dich damals so bewegt hat, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das ist ja, geht gar nicht tief genug. Aber ich finde das auch ganz normal, dass man, wenn man 30 ist, ein Buch anders empfindet als mit 60 oder 70.
Lesen Sie auch Bücher nochmal, weil Sie denken, die sollten Sie mal wieder auffrischen? So eine Art Pflichtlektüre?
Ja, einer Pflichtlektüre würde ich nicht sagen. Ich denke nicht sollte, sondern ich denke schon, ich möchte. Ich möchte jetzt das mal wieder lesen. Und es kann natürlich auch sein, dass ich dann doch nach 100 Seiten sage, ach, brauchst du nicht weiterlesen, kennst ja die Geschichte. Also es gibt Bücher, die man zu einer gewissen Zeit wirklich sehr geschätzt hat und die man später einfach nicht mehr als so wichtig erachtet.
Und lesen Sie immer mehrere Bücher gleichzeitig, sodass man auch nebenher dann mal eins wiederholt oder fordert, weiß ich nicht, Krieg und Frieden dann immer Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit?
Also Krieg und Frieden kann man nicht mit einem anderen Buch zusammenlesen. Aber es gibt manchmal so Sachen, dass ich am Nachmittag ein Buch lese und am Abend dann ein anderes Buch. Aber nicht so, dass ich das nun ständig mache, sondern es kann passieren. Es kann passieren, dass man gerade eine Sache so am Wickel hat und die ist dann so ein bisschen schwieriger zu lesen. Sagt man, ach, abends bist du vielleicht schon zu müde, liest man Nachmittag und so weiter. Und dann ein anderes, ein leichteres am Abend. Also das kommt schon vor.
Und man muss ja mit seiner Zeit auch haushalten und mit der Fülle der Bücher, die neu erscheinen, klarkommen, von denen einen natürlich auch welche interessieren. Schopenhauer sprach von der Kunst nicht zu lesen, weil um das Gute zu lesen, müsse man das Schlechte eben weglassen.
Ja.
Opfern Sie ganz bewusst auch Neuerscheinungen oder Neuentdeckungen, wenn Sie sich entscheiden, eben stattdessen was Altes nochmal zu lesen?
Ja, ich bin mit Neuerscheinungen sehr vorsichtig, muss ich ehrlich sagen, weil die werden oft so hoch gelobt, weil wir leben ja im Zeitalter der Werbung und ich war gerade vorhin noch mal in der Buchhandlung, habe da gesehen, was das Schaufenster, was da voll war und man merkt richtig, wie einem das aufgedrückt werden soll und da bin ich immer skeptisch und manchmal lese ich so ein Buch dann erst, wenn es nicht mehr im Gespräch ist. Also wenn ein Buch manchmal so nach 6, 7 Jahren keiner spricht mehr davon und dann denke ich manchmal, ach, jetzt kannst du es mal lesen. Aber wenn es gerade so mir aufs Auge gedrückt werden soll, habe ich das Gefühl, nee, man spürt die Absicht und ist verstimmt.
Und kann dann auch gut was Altes nochmal rausholen. Unsere Nummer ist 07221-2000 und die hat Herr Wallmann in Bad Urach gewählt, auch ein Wiederleser. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch, Herr Wallmann?
Das kann ich so nicht sagen. Es gibt so viele unterschiedliche Bücher, die sehr interessant sind. Mhm. Aber es gibt auf alle Fälle sehr verschiedene Gründe, warum man wieder liest.
Welche sind Ihre?
Weil es einfach schön ist. Also ich lese immer wieder gern Compton Mackenzie's Lost World. Mhm. Also die verlorene Welt. Weil es einfach ein schönes Buch ist, das Spaß macht zu lesen. Ich weiß, auf was ich mich da einlasse. Ich weiß, was passiert. Ich kenne die ganze Story. Ich finde es aber immer wieder sehr nett, wenn ich mich hinsetzen kann, das Buch rausnehmen.
Und
genauso, genauso der Herr der Ringe. Mhm. Nur da entwickelt sich bei mir irgendwas. Weil der Herr der Ringe, diese Geschichte mit Action und allem drum und dran. Und irgendwann kommt man auch auf eine Philosophie, auf eine Art von ja, Science Fiction aufbauen, eine Welt aufbauen. Mhm.
Und Sie begeben sich gern immer wieder in diese Welt.
Weil ich immer wieder Neues finde.
Sie haben im Vorgespräch noch gesagt, dass Sie auch den Ulysses immer wieder lesen. Das finde ich dann, das ist ja noch mal erheblich schwierigere Literatur.
Ich muss dazu sagen, ich habe den Ulysses 5 oder 6 Mal gelesen mittlerweile. Ich habe 2 Anläufe gebraucht, um das Buch durchzulesen. Beim ersten Mal habe ich gestreikt irgendwann mal. Ging nicht. Beim zweiten Mal kam ich durch. Beim dritten Mal kam mir in den Kopf, was will er eigentlich? Er schreibt eigentlich, wie man denkt. Ja, wir reden miteinander momentan. Aber ihm geht irgendwas durch den Kopf, mir geht irgendwas durch den Kopf, das durch die Wörter, die wir jetzt tauschen, nicht ausgedrückt werden kann.
Das finde ich schön, dass auch was für eine Bandbreite sich da abbildet, was man auch immer wieder lesen kann. Ist das für Sie auch ein wichtiges Buch gewesen, Herr Cordon?
Nein, ich kenne es nicht.
Okay. Herr Weimann,
Zum anderen, es gibt noch was anderes. Das klang auch zwischendurch an. Wir werden alle älter, wir machen neue Erfahrungen. Und wenn wir auf ein Buch zurückgreifen, das ist eine Basis, das ist ein Punkt, der festgeschrieben ist, im wahrsten Sinn des Wortes, und man liest es wieder durch, mit der anderen Sichtweise des anderen Lebensalters, tauchen auf einmal ganz andere Sachen auf, die man aufnehmen kann, mit denen man arbeiten kann.
Ja, das hat sicher damit zu tun, dass man die Sachen erst entdecken kann, die man irgendwie auch schon kennt. Ne? Und da ist dann mehr dazugekommen im Laufe des Lebens. Ich danke Ihnen sehr, Herr Weimann, für Ihre Einblicke ins Wiederlesen. Wir reden weiter, Herr Cordon. Ja. Und ich fand auch interessant, was der Herr Weimann gerade sagte mit dem sich selber verändern. Denn es ist ja tatsächlich nicht nur eine Begegnung mit dem Buch immer wieder, sondern auch mit sich selber. Wie geht's Ihnen da? Lesen Sie sozusagen diese einstige Erstlektüre immer mit? Und wer Sie damals waren?
Ja, so ein bisschen schon. Also man kann eigentlich ein Buch nicht wiederlesen, ohne daran zu denken, wann man es das erste Mal oder zweite Mal gelesen hat und was es einem damals bedeutet hat. Ich glaube, das gehört schon hinein. Aber es ist natürlich wirklich so, wie der Weimann gesagt hat, dass man eben mit dem laufenden Lebensalter, dass man dann wirklich einfach auch ganz andere Einsichten hat, die man ja als junger Mann gar nicht haben kann. Also mit 60, wenn man Großvater ist, hat man natürlich andere Bezugspunkte zu Jugendlichen, als wenn man selber noch ein Jugendlicher ist oder wenn man gerade 20 ist oder kleine Kinder hat. Und das, glaube ich, da liest man vieles an, versteht auch vieles besser, was man vielleicht vorher gar nicht so verstehen konnte. Oder auch, es gibt Figuren, die man begleitet, intensiv begleitet, die man vorher nicht so intensiv begleitet hat. Die waren vielleicht vorher so, naja, mehr oder weniger Nebenfiguren und plötzlich kriegen die eine Bedeutung, die sie vorher nicht gehabt haben. Das macht ja das Lesen so spannend.
Auch die Figuren, genau, die sieht man auch mit neuen Augen. Mir fiel vorher noch ein, dass ich zu Hermann Hesses Goldmund als Heranwachsender natürlich ein anderes Verhältnis hatte als 10 Jahre später. Ich weiß nicht, ob es mir heute noch gefallen würde. Ich müsste es mal wieder probieren. Ich habe das ein paar Mal gelesen. Wenn ich ihn jetzt wieder lesen würde, würde ich wahrscheinlich bei dem Aufbruch in die Welt von dem Goldmund eher über meine Töchter nachdenken. Und vielleicht wäre mir der kontemplative Gegenpart Narziss allmählich näher.
Ja, ich habe das wahrscheinlich zu früh gelesen, denn ich war 18, als ich das gelesen habe. Und ich glaube, das war einfach zu früh. Das wäre vielleicht auch ein Buch, das man wieder mal die Hand nehmen sollte und schauen würde, was es einem jetzt sagt.
Der Herr Kropf aus Freiburg ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Was ist Ihr Wiederleseerlebnis?
Ja, Ja, ich habe also eines, vielleicht nicht nur mein Leib- und Magenbuch, also ich habe nebenbei Anglistik gemacht und kann es also Englisch lesen und eines, vielleicht das Lieblingsbuch überhaupt, ist der Tristram Shandy von Lawrence Stern, ja, sein Leben und seine Meinungen. Mhm. Und das habe ich mindestens dreimal gelesen, jetzt musste ich sehr überhastet umziehen, habe sehr viele Bücher weggegeben und verschenkt. Unter anderem sicher auch meine Ausgabe des Tristram Shandy. Und jetzt bin ich also neulich durch Zufall auf ein offenes Bücherregal gestoßen in Freiburg, also hier in so einer Vorstadt. Keine gehobene Gegend in dem Sinn, so mit bürgerlich. Und da gibt's also so ein offenes Regal und da standen also erstaunlicherweise auch englische Bücher drin, Edgar Allan Poe und der Tristram Shandy, eine sehr gut erhaltene Penguin-Ausgabe und deswegen werde ich jetzt wieder den Tristram Shandy lesen.
Schön. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, Sie entdecken dann auch wieder neue Dinge in dieser neuen Ausgabe. Schönen Abend noch, Herr Kropf nach Freiburg. Und es freut mich auch, dass Sie das angesprochen haben, weil ich gerade auch über das Buch an sich sprechen wollte. Wie ist das bei Ihnen, Herr Cordon? Macht das was aus, ob es sich um dasselbe Buch, also dasselbe Exemplar mit denselben Edelsohren und gegebenenfalls Notizen handelt beim Wiederlesen?
Nein, eigentlich nicht. Allerdings, wenn ich mal eins wieder in die Hand bekomme, dass ich mal als Kind oder Jugendlicher oder junger Erwachsener gelesen habe und ich kriege jetzt das wieder in die Hand, diese gleiche Ausgabe, da bin ich berührt. Auch von den Illustrationen, dann wird ja manches wieder wach, was man schon halb vergessen hatte, sagt man, ach ja, das ist, und das ist also, ja, als ob man einen guten alten Freund wieder trifft nach einer längeren Zeit.
Wie viel beim Wiederlesen ist denn wohl schlicht Nostalgie? Also so wie viele Menschen gern Musik hören, die sie in ihrer Jugend schon bewegt.
Ja, ich weiß nicht wie viel, aber vielleicht 20-30% kann ich mir schon vorstellen. Also, aber das ist ja auch nicht schlecht, nicht? Weil, ich meine, das gehört mir zu meinem Leben, nicht? Also genauso, wenn ich Musik aus den 50er Jahren höre, Rock'n'Roll oder so etwas, na, da war ich ein junger Mann und da war das meine Musik gewesen und da zuckt's mir mehr in den Beinen, als wenn etwas kommt, was jetzt hier vielleicht vor 5 Jahren oder 6 Jahren aktuell war. Das ist ganz normal. Ich finde es eigentlich auch schön.
Lebenslanges Wiederlesen heißt unser Thema heute. Frage an unseren Studiogast Klaus Cordon. Es sind ja auch dann Bücher, die einem am Herzen liegen, die man immer wieder aufgreift. Bei welchem Buch, das Sie wieder gelesen haben, denken Sie sich, ach, wenn das nur mehr Leute heute lesen würden?
Ja, da gibt es sogar 2 Bücher, die ich nennen möchte. Und das sind gar keine Bücher, die vor 100 Jahren erschienen sind, sondern Bücher, die in der DDR erschienen sind damals. Und da ich ja, Sie haben es ja gesagt, in Ostberlin aufgewachsen bin, haben die für mich eine besondere Bedeutung. Einmal ist es von Jurek Becker, Schlaflose Tage. Jurek Becker ist ja vor allem bekannt durch seinen famosen Roman Jakob der Lügner. Aber Schlaflose Tage ist sehr interessant, weil da geht es um einen jüngeren Mann, der eigentlich auch so alles abnickt, was in der DDR so passiert, bis er eines Morgens aufwacht und Herzschmerzen hat und Angst hat, er lebt nicht mehr lange. Und in dem Augenblick sagt er, warum machst du eigentlich noch über bei allem mit, was du eigentlich gar nicht willst? Und er wird dadurch mutiger. Und in Alte Filme von Klaus Schlesinger ist ein ähnliches Buch. Da geht es um eine ältere Frau, die sich zum Fernsehen einlädt bei einem jüngeren Paar, weil da kommt ein alter Film im Fernsehen. Und in dem alten Film hat sie eine ganz, ganz kleine Nebenrolle gehabt. Aber da sieht sie sich als junge Frau wieder. Und da wird diesem jungen Paar auch klar, dass man eben älter wird. Das sind 2 Bücher, die eine große Bedeutung für mich hatten, weil mir dadurch klar wurde, dass man eben, egal ob das nun in der DDR spielt oder ob es jetzt in der Gegenwart spielt, bei uns in Deutschland oder sonst wo in der Welt, dass man nicht ewig lebt und dass man eigentlich keine Angst haben muss, irgendwie mal den Mund aufzumachen oder etwas zu tun, was allgemein vielleicht nicht gerade so gut, so gern gesehen wird. Und das sind Bücher, die so ein bisschen für Zivilcourage eintreten. Und das hat für mich eine große Bedeutung gehabt. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich dadurch irgendwie anders geformt wurde. Aber es hat eine Bedeutung gehabt insofern, als ich gemerkt habe, es ist wirklich so, man muss eigentlich vor nichts Angst haben, solange es nicht ans Leben geht.
Ihre eigenen Bücher lesen Sie vermutlich nicht mehr, aber Sie wissen genau, was drin steht. Ja. Wollen die nicht auch mehrfach gelesen werden oder hätten heute ein anderes Verhältnis zur Gegenwart als früher? Also etwa Ihre Beschreibung in der 30er, wenn heute wieder Nationalisten und Rechtsradikale laut werden?
Das hat sich gar nicht so furchtbar geändert. Als ich damals mein Buch mit dem Rücken zur Wand schrieb, das spielt 1932, 33, da wird ein Junge gezwungen von so ein paar Nazis, so ein paar Nazi-Parolen, Judah verrecke, Moskau verrecke und sowas zu sagen. Und als ich das schrieb, das war so Anfang der 90er Jahre, kurz nach der Wiedervereinigung, Da habe ich wenig später an einer Hauswand das Gleiche gelesen, Judah Farecke, Anfang der 90er Jahre. Also da muss man gar nicht so weit zurückgehen. Das ist also wirklich etwas, was wahrscheinlich immer irgendwie spruchreif sein wird. Man wird wahrscheinlich immer irgendwie darauf hingewiesen werden, weil es immer wieder Leute gibt, die diese Parolen nachbeten. Und gerade jetzt, wir wissen es ja, ist es besonders schlimm wieder geworden insgesamt. Aber da muss man beim Schreiben von historischen Romanen ist man eigentlich immer auch in der Gegenwart. Ich habe ein Buch über 1848 geschrieben, die Revolution damals. Und das habe ich geschrieben und musste dabei immer an die Revolution in der DDR denken, diese friedliche Revolution. Dieser Friedrich Wilhelm IV. In Preußen damals, das war auch so eine Art Honecker. Der hat auch nicht die Zeichen der Zeit erkannt und hat nicht mitbekommen, dass sich etwas verändert hat im Volk. Und das, man findet immer wieder, bei jedem dieser Bücher, immer wieder Sachen, die sich auf die Gegenwart beziehen. Ich könnte jetzt viele Beispiele erwähnen, aber das würde zu weit führen.
Welches Buch würden Sie Angela Merkel auf den Nachttisch legen?
Angela Merkel auf den Nachttisch legen? Ein Buch? Ja, da fällt mir jetzt so schnell gar nichts ein. Vielleicht von Feuchtwanger, Der falsche Nero. Das ist, glaube ich, kein schlechtes Buch.
Wieso kommen Sie gerade auf den?
Der falsche Nero ist ein Buch, das spielt im alten Rom. Aber das hat Feuchtwanger geschrieben mit Blick auf die Nazis. Und da gibt's also der falsche Nero ist praktisch Adolf und seine Mitstreiter sind also Goebbels und Göring. Also Feuchtwanger hat die Geschichte ins alte Rom gelegt, hat aber die Bezüge auf die damalige Gegenwart sehr nahe gebracht. Das soll jetzt nicht heißen, dass Angela Merkel nicht weiß, was damals passiert ist. Aber ich glaube, das Buch und so, ja, die Nacht der langen Messer, die da drin vorkommen und so weiter, das würde Sie vielleicht interessieren.
Jetzt brauchen wir noch ein ganz kurzes Schlusswort, Herr Cordon. Sollte unsere Lehre denn jetzt sein, weniger ist mehr und statt der neuesten Empfehlung zu folgen, lieber ein Buch von früher oder das letzte nochmal lesen?
Beides ist richtig, glaube ich. Man soll das Neue lesen, wenn es einen interessiert. Man soll das Alte wieder lesen, wenn es einen interessiert. Es gibt ein Wort von Bertolt Brecht, das heißt, Talent ist Interesse. Und auch zum Lesen braucht man Talent, nicht bloß zum Schreiben. Und wenn mich ein Buch nicht interessiert und ich lese es, weil es irgendwie gerade in den Bestsellerlisten ist und ich mitreden will, dann ist es falsch. Ich glaube, es muss mich interessieren und bewegen. Dann ist es ganz egal, ob es ein altes Buch oder ein neues Buch ist.
Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren, Herr Cordon.
Bitte.
Und danke allen, die angerufen haben und sich beteiligt haben. SWR 2 Tandem, Hörer live mit Klaus Cordon. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Martina Kögel.